Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Herzlich willkommen beim Tierärzteverlag Podcast. Mein Name ist Astrid Nagel. Wir haben heute das spannende Thema: Was gibt es Neues in der Reproduktionsmedizin beim Rind? Und ich darf dazu ganz herzlich begrüßen Herrn Professor Behrendt. Er ist Professor für klinische Reproduktionsmedizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und leitet dort die Klinik für Reproduktionsmedizin und Neugeborenenkunde. Er ist außerdem Vorsitzender der Akademie für tierärztliche Fortbildungen. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie mich gefragt haben, ob ich an diesem Podcast mitwirken darf.
Ja, es war erstmal auch für mich so ein spannender Moment bei der Titelfindung für diesen Podcast mit dem Titel Was gibt es Neues in der Reproduktionsmedizin beim Rind? Meine erste Reaktion war, was gibt's da wohl Neues? Gibt's vielleicht neue Medikamente oder andere spannende Entwicklungen? Und da haben Sie gleich mal gemeint, so richtig neue Medikamente gibt's ja nun eigentlich nicht.
Ja, das ist ein ganz, ganz schöner Einstieg, den Sie gewählt haben mit den Medikamenten. Wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere und ich hole die Ordner raus oder auch die Lehrbücher, dann waren das die gleichen Medikamente, die wir heute auch als Möglichkeit haben, im Rinderbereich einzusetzen. Also es gibt keine neuen Medikamente. Und es gibt auch kein neues Geschlechtsorgan. Alle Kühe haben nach wie vor eine Gebärmutter und die haben zwei Eierstöcke. Wenn wir bei den Medikamenten bleiben wollen, gibt es natürlich, will ich mal sagen, ein paar kleine Neuerungen. Und das eine ist sicherlich, dass der Einsatz der Medikamente beim Rind heute evidenzbasierter erfolgt als meinetwegen noch vor 10, 15 oder vor 20 Jahren. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Alle, die diesen Podcast hören und die sich mit Rindermedizin beschäftigen, kennen das PGF2-Alpha. Das ist sehr häufig genutzt worden bei einer Kuh, die geboren hat, nach der Geburt, um die Gebärmutterinvolution zu beschleunigen, um irgendwie, ich will mal sagen, irgendeine Metritis zu behandeln. Und da wissen wir eigentlich schon ganz gut, und das ist eigentlich auch Konsens in der Community, dass das überhaupt nichts bringt. Also es muss ein Gelbkörper da sein. Also da hat sich schon ein bisschen was getan, aber ein neues Medikament gibt's nicht.
Ja, ich muss auch sagen, das habe ich auch noch so gelernt. Also das ist, Sie würden also sagen, man setzt gezielter die Medikamente ein,
ja,
die schon vorhanden sind.
Richtig ist es.
Jetzt ist es so, dass die Betriebe größer werden und auch immer mehr von ihnen setzen dann auf Sensortechniken zur Brunsterkennung, zur Geburtsüberwachung. Was bedeutet das für die tierärztliche Tätigkeit?
Na, das kann die tierärztliche Tätigkeit schon sehr bereichern. Und gerade die Kolleginnen und Kollegen, die im Reproduktionsbereich arbeiten, die kennen das ja auch schon seit über 20 Jahren. Die erste Sensortechnik, die weit im Feld eingesetzt worden ist, ist die Brunsterkennung. Oder nehmen Sie zum Beispiel die Geburtsmelder. Die sind zwar noch nicht so alt wie diese Östrus-Detektionsverfahren, aber die gibt's ja auch schon relativ lang. Und das hat sich eben auf andere Gebiete jetzt ausgeweitet. Für mich ist wichtig, das ist meine Erfahrung, für mich ist wichtig, dass man aber auch darstellt, Betriebe, die es vorher nicht hingekriegt haben, mit ihrer Dokumentation und mit ihrem Management, die kriegen das auch nicht mit Sensortechnik hin. Aber wenn das sinnvoll eingesetzt wird, der Tierarzt, die Tierärztin, entschuldigen Sie, ich meine immer beide, wenn die eingebunden werden und wenn sie dieses Tool auch bedienen wollen, das ist ja auch ein Schritt für einige Kolleginnen und Kollegen, dann ist das wirklich wunderbar, gerade für die Überwachung der Gesundheit und der Leistung und auch für die Detektion erkrankter Tiere.
Hilft das dann auch, wenn die Betriebe größer werden? Also wir in Österreich haben ja vor allem kleinere Betriebe, aber auch wir merken, dass die Betriebe wachsen und dass das auch die tierärztliche Betreuung vor Veränderungen stellt. Das ist in Deutschland durchaus ja gängig mit den Großbetrieben, aber in Österreich kommt diese Entwicklung. Was haben Sie da vielleicht für Einblicke? Das war vor 20 Jahren noch kein Thema, sage ich mal.
Ja, also die Milchviehhaltung, und das ist in Österreich und in Deutschland genau das Gleiche, man muss immer gucken, auf welcher Ebene, ist ja durch sehr viele Veränderungen im Moment geprägt. Und diese sind mit Anforderungen auch an den Landwirt und natürlich an den Tierarzt gekoppelt. Das ist einmal diese Tendenz, dass die Betriebe wirklich größer werden. Was wir nicht vergessen dürfen, und das hängt damit zusammen, ist, dass die Anzahl der Betriebe sich reduziert. Und das bedeutet, dass ich auch als Tierarzt ein größeres Gebiet abdecken muss. Und das bedeutet, dass ich mehr Arbeitszeit im Auto verbringe und neben den ganzen Herausforderungen der tiermedizinischen Herausforderungen, die der größere Betrieb mit sich bringt, bedeutet das auch, dass ich mehr Arbeitszeit im Auto verbringe. Und das ist nicht attraktiv für die meisten Leute, sonst wären sie Fernfahrer
Das
geworden.
ist wahr.
Also ich wollte das nur noch mal sagen, dass das nicht nur Betriebe werden größer, mehr Tiere an einer Stelle, sondern auch dadurch, dass sich die Stellen verändern, das eine Auswirkung hat für uns. Das ist wirklich so ein Aspekt, der besprochen worden will. Aber wir gehen noch mal auf diesen größeren Betrieb. Der größere Betrieb kann für den Tierarzt auch, will ich mal sagen, ein Vorteil sein, weil sie einfach mehr Tiere sehen und mehr Behandlung oder Kontrollen durchführen können. Und gerade wenn ich an dieses wunderbare Wort Bestandsbetreuung denke, nicht, dann ist das sicherlich auch effektiver, wenn ich auf einen Betrieb fahre und kann meinetwegen 15 Tiere eine Puerperalkontrolle durchführen oder an einem Tag oder Trächtigkeitsuntersuchung oder ähnliches, als wenn ich auf den Betrieb hinfahre, mache mal eins, dann muss ich auf das nächste Bergdorf, mache da eins und ähnliches. Also das finde ich vorteilhaft. Je größer der Betrieb wird, desto wichtiger ist ja auch, will ich mal sagen, meine Zusammenarbeit mit dem Landwirt. Nicht? Die Dokumentation muss stimmen. Und je größer der Betrieb wird, desto eher kann ich ja auch Betriebsdaten nutzen, dass ich einfach aus den Werten, die diese Tiere mir geben, sei es meinetwegen Leistungsparameter, Milchleistung oder Pipapo und sonstiges, dass ich mir Durchschnitte errechne, dass ich schaue, dass ich Durchschnitte aus dem Body Condition Score mache. Also das heißt, je größer der Betrieb, desto mehr Tools kann ich in den Betrieb einsetzen. Und wir haben darüber geredet, dass durch die weiter Entfernung von Betrieb zu Betrieb, das unattraktiver wird. Aber wenn ich jetzt mehr Tools einsetzen kann und mehr Intellekt da reinbringen kann, kann so ein größerer Betrieb natürlich auch wieder mehr Spaß machen. Wobei das nicht sein muss. Ich will nur die Möglichkeiten eröffnen. Und ein größerer Betrieb ist vielleicht auch eher geneigt, irgendwelche Dinge anzuschaffen, die modern sind, wie irgendein Sensor oder ähnliches.
Was sicher dann auch ein Thema ist, ist, dass eine Landwirtin, der die investiert in den Betrieb und mehr Tiere haben will, vielleicht dann auch diesen vermehrten Dokumentationsaufwand oder auch die Beschäftigung mit den Daten mehr würdigt oder wertschätzt,
Richtig, richtig,
weil
weil sie ja
denen ja
selbst
am
den,
Herzen liegt, dass was
richtig.
weitergeht und die selber da sehr dahinter sind.
Wissen Sie, ich
Ja.
kenne junge Kolleginnen und Kollegen, die sind hochmotiviert, haben die angefangen und haben gesagt, ich erfinde die Rinderpraxis neu. In dem Gebiet, in dem ich arbeite, führe ich die Bestandsbetreuung ein und ich will Daten auswerten und ich will wissen, wie ist das Erstkalbealter und ich will wissen, wie ist die Zwischenkalbezeit und ich will damit arbeiten und so. Und die sind wirklich enttäuscht gewesen, weil die Leute das nicht wollen. Nicht? Und das ist genau das, was Sie sagen. Ein größerer Betrieb, ein professioneller Betrieb, da ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass man mit diesem Werkzeug arbeiten kann. Neben der handwerklichen Tätigkeit.
Von Kolleginnen und Kollegen in Österreich hört man auch immer öfter, dass die Ausbildung der Landwirte sehr positiv in den letzten Jahren sich entwickelt hat und dass die wirklich sehr viel können und wissen, wo auf die Kolleginnen und Kollegen sagen, da müssen unsere StudentInnen schauen, dass sie mitkommen überhaupt vom Wissensstand her.
Ja.
Die gut ausgebildeten Landwirtinnen übernehmen dann auch teilweise Tätigkeiten wie die Besamung. Wie wirkt sich das dann auf die behandelten Tierärztinnen aus?
Naja, wenn wir uns jetzt den Tierarzt, die Tierärztin vorstellen, die in so einen Betrieb reingeht und hat meinetwegen in dem Gebiet, wo die Herden sind, viele Eigenbestandsbesamer, das meinen Sie ja.
Genau.
Dann fällt natürlich diese Tätigkeit für die Kollegin, den Kollegen weg. Das heißt, der kann ja auch gar nicht üben und eine Routine entwickeln. Derjenige, der regelmäßig besamt, der muss ja so häufig rektale Palpationen durchführen. Der guckt vielleicht ganz anders auf die Vulva, guckt auf das Verhalten einer Kuh, als wenn ich mich nur immer um kranke Tiere kümmern muss oder ähnliches. Das heißt, die Gefahr ist sehr groß, dass Fertigkeiten nicht entwickelt werden können. Und wie soll ich dann Krankheiten gut diagnostizieren? Wie Zysten oder pathologische Gebärmutterveränderung. Also das ist sicherlich nicht unmöglich. Aber durch den Wegfall dieser Routinetätigkeit, Besamung, wird es gerade den Anfängern, die nie diese Fähigkeit richtig entwickelt haben, und das können sie an den Universitäten gar nicht machen. Wie soll das gehen? Also wir können ja nicht irgendwie riesige Kuhherden halten für Studierende, die zu 50% überhaupt keine Lust dazu haben. Das muss man ja auch so sagen, nicht? Also Wegfall der Besamung kann eine Gefahr sein für die Fähigkeiten eines Tierarztes.
Man muss es halt wirklich üben. Also
Man muss es,
ich
wie
weiß
so
es selber noch,
vieles,
es
das
wird
ist
dann immer
richtig.
leichter, aber man muss es halt
Richtig,
wirklich
richtig.
oft machen, ja.
Und wenn ich so weit bin, dass ich es gut kann, da bin ich ja vielleicht froh, wenn ich gar nicht mehr so viel besamen muss, weil ich eben andere Tätigkeiten lieber mache, die mich mehr herausfordern, so. Aber wenn ich nie die Chancen habe, diese Fähigkeit zu entwickeln, schlecht. Aber ich will auch nicht falsch verstanden werden. Ich bin ja auch nicht der Feind der Eigenbestandsbesamer, um Gottes Willen. Wenn wir diese Situation wieder betrachten, größere Betriebe, weitere Entfernung, weniger Leute möchten es machen in der Nutztierpraxis aus unterschiedlichen Gründen. Da ist die ein oder andere Praxis sicherlich auch froh, wenn sie das in ihrem Arbeitspensum nicht mehr machen muss. Vor allen Dingen, weil das ja auch immer so ein bisschen zeitlich gebunden ist, nicht?
Womit wir gleich bei dem Thema wären, und ich hake da gleich an mit dem Tierärztemangel im Nutztierbereich, ja,
Mhm.
wo sie
Schönes
das,
Thema, ja.
ja, eins, das uns sehr beschäftigt, auch in Österreich momentan. Ich habe das Gefühl, dass viele Kolleginnen durchaus auch gerne in den Nutztierbereich gehen
Ja.
möchten. Ich denke halt, es muss sich was verändern von den Arbeitsbedingungen her, damit das mehr Leute machen wollen. Also dieses klassische, hat jetzt unlängst ein Kollege das Beispiel gegeben in den Medien. Der klassische 60-Stunden-Wochen-Arbeitsrhythmus der NutztierpraktikerInnen ist wirklich für Menschen mit Familie schwer machbar.
Wenigstens im klassischen Familienbild, ne?
Ja, mit einem klassischen Familienbild oder einfach, Stichwort Alleinerzieherin ohne
Ja, ja, ja,
Kinderbetreuung zum
ja, ja,
Beispiel,
ja.
ja, was gar nicht so klassisch jetzt eigentlich wäre, ja.
Stimmt,
Aber
stimmt.
ich denke, auch die Väter heutzutage wollen präsenter sein und nicht 60 Stunden und nachts und am Wochenende weg sein. Also ich denke, das ist gar nicht mal so frauenfokussiert, sondern auch Papas wollen zu Hause sein
Ja,
in der,
und Sie
ja.
dürfen das ja auch gar nicht, ich würde es auch
Genau.
nicht immer auf Papa und Mama,
Ja.
das meinen Sie ja auch nicht. Also das ist erst in dem Moment der Wunsch entsteht, wenn das Kind da ist. Die Befragung der Studierenden, die fertig werden mit dem Studium, zumindest in Deutschland, in Österreich kenne ich es leider jetzt nicht, ob man das macht und was draus kommt, die zeigen das ja, da ist keiner verheiratet und hat keiner ein Kind und trotzdem wollen die das nicht, nicht?
Ja, das stimmt. Da hat sich von den Generationen her auch was gewandelt, ja.
Man darf das in der Diskussion nicht immer nur an Kinder binden. Das ist einfach dieses wunderbare Wort Work-Life-Balance. Und das ist ja auch so. Also viele, die sich dazu äußern, der Älteren, ich zähle mich mal dazu, da gibt es ja diese Work-Life-Balance gar nicht, weil Work gleich Life ist. Ich bin immer Tierarzt, das sage ich auch immer. Seitdem ich Physikum gemacht habe, denke ich nur an Tiermedizin. Und damit bin ich glücklich. Aber andere sind es eben nicht, nicht? Und darauf muss man Rücksicht nehmen. Aber auch da sind wir letztendlich in so einer Art Teufelskreis. Bessere Arbeitsbedingungen bedeutet ja, es muss, das heißt ja, weniger Arbeitszeit, das bedeutet mehr Leute. Und alle sollen gut bezahlt werden und dieses Geld muss verdient werden. Und dieses Geld kann aber auch nur verdient werden, wenn die Landwirtschaft diese Wertschöpfung einbringt. Und diese bringt sie auch nur ein, wenn sie wirtschaftlich arbeitet. Das heißt, sie braucht professionelle Tierärzte. Also, das ist so eine gewisse Spirale, die nicht ganz so leicht aufzubrechen ist.
Ja, weil es diese wirtschaftliche Komponente auch hat.
Ja, das ist
Und
jetzt das Entscheidende. Das ist die
genau.
Basis. Das muss man
Und
sagen, ne?
wir andererseits für unsere Arbeit auch dementsprechend gut bezahlt werden wollen und auch
Richtig.
müssen, damit wir das leisten können.
Richtig. Richtig.
Inklusive aller Dokumentations- und sonstigen Pflichten, die daran fallen.
Ja,
Ja.
und es muss ja auch Geld übrig bleiben für die eigene Fort- und Weiterbildung. Ich meine, die kostet ja auch was. Sie wollen auf dem neuesten Stand bleiben. Gehen wir in die wieder zurück in die Rindermedizin. Da gibt es ja auch immer neue Geschichten mit Futtermitteln und Rationsberechnungen und diese ganze Sensortechnik. Damit muss ich mich ja beschäftigen. Und die Beschäftigung, bevor ich es anbiete auf dem Markt, ist ja erst, die kostet ja erstmal Geld. Und das andere, ich muss ja auch in meine Praxis investieren. Ich muss eben das tragbare Ultraschallgerät haben. Und wenn da meinetwegen, wenn ich mehrere Assistenten habe, dann muss ich vier tragbare Ultraschallgeräte haben und ich brauche vier Autos oder ähnliches. Nicht? Also so werden ja auch, also zumindest bei uns, nicht, mit den Landwirten, die denen wir zu tun haben, die sagen, wir müssen Geld verdienen. Wir sagen, wir müssen aber auch Geld verdienen, damit wir euer Tierarzt sein können, nicht?
Ganz
Und
genau, ganz genau.
ja, wenn der Profi auf Profi trifft, ist es auch eine gute Diskussion.
Dann haben wir im Vorgespräch auch erwähnt, dass es schon ein paar neue Erkenntnisse gibt, bezüglich einer ganzheitlicheren Herangehensweise jetzt in der Nutztiermedizin generell und auch was die Geburtshilfe und die Reproduktionsmedizin betrifft. Da gibt es zum Beispiel das Stichwort Hitzestress während der Trächtigkeit, wo es neue Erkenntnisse gibt.
Auch ein, ja, ein sehr schönes Thema. Ich will mal diesen Hitzestress rausgreifen. Wir wissen heute, und das letztendlich die Kolleginnen und Kollegen, die beobachtet haben, die wussten das schon immer, dass Hitzestress auf Kühe einen Einfluss hat, soll ich mal sagen, auf die Fruchtbarkeit. Zum Beispiel weiß man, dass in den Sommermonaten, wo eben häufiger Hitzestress auftritt, wir häufiger Kühe haben, die fangen an mit der Brunst oder zeigen die Brunst nicht so gut. Und man besamt die und die nehmen nicht so stark auf. Wir wissen, dass Follikeladhäsie unter Hitzestress sehr stark zunimmt, nicht? Also vieles war eigentlich schon bekannt. So. Was jetzt hinzugekommen ist, ist, dass man sehr gut rausgearbeitet hat und mittlerweile sogar bis runter auf die molekulare Ebene, dass es nicht nur Beobachtungen sind, man kann sie auch erklären, dass Hitzestress während der Trächtigkeit, zu so verschiedenen Phasen der Trächtigkeit, unterschiedliche Auswirkungen auf das Kalb haben kann. Das heißt also, die Mutterkuh, die trächtige Mutterkuh, hat eine Phase von Hitzestress und das heißt nicht mal morgens von 11 bis 10, sondern über mehrere Tage. Und das hat Einfluss auf das Kalb hinsichtlich Wachstum, hinsichtlich späterer Leistungsparameter, hinsichtlich Trächtigkeitsdauer, hinsichtlich Geburtsgewicht. Also das ist mittlerweile ein ganzer Katalog. Und weil man sowas bei Rindern so schön erfassen kann, ist das Rind fast ein Modelltier für den Menschen gewesen. Denn viele Dinge, die man da entdeckt hat mit Hitzestress, werden mittlerweile auch, weil man jetzt guckt, mit den entsprechenden statistischen Verfahren bei schwangeren Frauen, auch da nachgewiesen. Aber ich gehe nochmal, ich habe jetzt dieses Kalb, was aus einer Mutter mit Hitzestress geboren ist und eben Veränderungen zeigt. Und mittlerweile ist man beim Rind bis in die F3-Generation rein, indem man Veränderungen nachweisen kann. Also F1 ist ja das Kalb aus der hitzegestressten Mutter. In der F2-Generation haben diese Kälber dieses Kalbes, ehemaligen Kalbes, noch Veränderungen, die nachgewiesen werden können. Und die ersten Untersuchungen, wie gesagt, in der Urenkelgeneration. Das ist ja letztendlich ein Wahnsinn. Dahinter verbirgt sich
Ja.
Epigenetik. Das ist ja auch ein großes Wort, ne?
Ja.
Und dieses Das bedeutet für mich, oder ist ein schönes Beispiel für eine ganzheitliche Herangehensweise. Stellen Sie sich doch mal so einen Kleintierpraktiker vor. Super Medizin. Wir selbst sind ja auch Kleintierpraktiker hier in dem Haus. Du hast irgendwas an dem Tier. Fragst du da mal oder denkst du überhaupt mal an die Generation davor? Denkst du überhaupt an Umgebungseinfluss auf Krankheiten und sowas? Und das ist ja das Einmaleins der Nutztiermedizin. Vor allen Dingen der Rindermedizin. Wir haben das kranke Tier, wir haben die kranke Gruppe, wir haben die kranke Herde und wir schauen uns an, welche Einflüsse können da überhaupt oder was kann da Einfluss haben, außer das, was ich im Rahmen einer klinischen Untersuchung gewinne, Stoffwechsel, Umgebung, Management, Pipapo. Und das Tolle ist eben bei dem Hitzestress, dass wir hier ein Beispiel haben, dass es transgenerational, dass wir Veränderungen haben, die weitergegeben werden können. Also, das ist doch moderne und hochaktuelle Wissenschaft, die einen auch intellektuell befriedigt, aus der Nutztiermedizin.
Was im Angesicht des Klimawandels dann schon zu denken gibt, wenn das Auswirkungen auf die Folgegenerationen dann hat.
Richtig. Und aber wie gesagt, ich will das jetzt nicht so sagen, das sind jetzt, da kann ich ja auch schlecht eingreifen. Also nur, dass ich kann natürlich sagen, wenn jemand auf die Zwischenkalbezeit also eine kurze Zwischenkalbezeit keine großen Wert legt, dass man einfach sagt, mir, pass mal auf, in der heißen Jahreszeit, das ist ja auch nur eine Wahrscheinlichkeit, wo eben mehr Stress zu entwickeln ist, ist es schwieriger, deine Kühe trächtig zu kriegen. Du musst auch mehr gucken, vielleicht hast du gerade was anderes zu tun, weil Feldarbeit da ist oder sonstiges. Und vielleicht verlängern wir mal in dieser Phase die Zwischenkalbezeit, dass wir bei den hochträchtigen Tieren keinen großen Hitzestress erwarten können. Also sind so kleine Stellschrauben. Aber was ich finde, neben dem, was wir in die Praxis übersetzen, und immer wenn man einen Vortrag hält, sagen die Leute, ja, sagen Sie was für die Praxis, ist richtig, ne? Ist es doch wichtig, dass wir auch in der Nutztiermedizin das Intellektuelle dahinter haben, dass wir wissen, dass es wirklich hochkomplexe Naturwissenschaft, mit der wir umgehen. Und dann hat man doch auch Freude am Handwerk, wenn man das miteinander verknüpft.
Man hat das Gefühl, mit den epigenetischen Auswirkungen ist die Medizin erst am Anfang
Ja,
bei der Erforschung. Es
ja,
wird
ja.
zwar seit Jahren extrem viel geforscht, aber es sind doch immer wieder spannende Erkenntnisse, so wie jetzt mit der Hitze.
Aber ich finde, man darf es, das ist ja auch sehr, also alles ist interessant, aber man darf es auch nicht übertreiben. Also letztendlich, dass man, wenn man nachher, das ist ja auch, wenn man selbst Mutter wird, also ich sicherlich nicht, aber Kolleginnen oder Kollegen, dass die dann da Angst haben, was weiß ich, wenn sie beim Erdbeerpflücken erschreckt werden, dass dann ihr Enkel Diabetes kriegt. Also so weit wollen wir es mal nicht treiben, nicht? Aber es gibt da eben schön nachweisbare Zusammenhänge, bei denen man auch, wie gesagt, die molekularen Mechanismen mittlerweile zum großen Teil kennt.
Und wenn wir das Stichwort Trächtigkeitsrate jetzt nochmal aufgreifen, dass wenn man hier einen Betrieb betreut, diese ganzheitliche Herangehensweise eben im Vergleich zum Beispiel zur Kleintiermedizin, auch in die Diagnostik wichtig ist, dass wenn man jetzt ein Problem mit der Trächtigkeitsrate hat, würden Sie dann sagen, im Nutztierbereich wird eher dann doch das gesamte Lebensumfeld in die Diagnostik mit einbezogen.
Ganz klar. Das ist ja, nehmen Sie Trächtigkeitsrate, die ist schlecht. Dann, wie gesagt, dann untersuche ich ja nicht nur das Tier und sage, das ist jetzt nicht trächtig. Vielleicht hat es auch irgendwie ein Problem wie eine Zyste oder so. Aber letztendlich ist das ja doch dann seltener bei dieser Leitsymptomatik. Dann fange ich doch an mit Stoffwechsel. Dann fange ich an Besamungszeitpunkt. Gut, ich werde das nicht als Erstes sagen, wenn ich derjenige bin, der besamt. Dann werde ich sicherlich gucken, Spermaqualität. Wo kommt das Sperma her? Wie wird es gelagert? Wie wird es aufgetaut? Also das setzt ja Gedanken, die das gesamte Umfeld einbeziehen, frei. Und letztendlich, wer Nutztier- oder Rindermedizin betreibt und bei, gehen wir mal von der Fruchtbarkeit weg, bei Euterproblemen oder bei Lahmheiten oder ähnliches, wer da die Fütterung nicht mit einbezieht oder auch den Stallbau nicht mit einbezieht, also dieses Ganzheitliche, das meine ich damit, nicht? Nicht ganzheitlich in die Esoterik, dass ich mit der Laserkanone auf die Kühe schieße oder sonstiges. Ja, wer das nicht mit einbezieht, der wird ja nicht zum Erfolg kommen. Gerade bei dieser Professionalisierung der Landwirtschaft, über die wir gesprochen haben.
Wenn wir jetzt konkret in die Praxis noch einmal gehen und dann zum Stichwort Geburtshilfe. Wir haben da schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass sich hier auch aus dem Tierwohlgedanken heraus einiges geändert hat. Stichwort Schmerzmittel postpartum. Was gibt es da für neue Entwicklungen?
Ja, also Geburtshilfe liegt mir natürlich aufgrund meines Fachgebietes sehr am Herzen. Was hat sich da Neues getan? Also ich glaube, es sollte auch in der Praxis breit akzeptiert sein oder durchgeführt werden, dass nach jeder Geburtshilfe, und das ist nicht nur der Kaiserschnitt, das sind ja die wenigsten Fälle, dass die Muttertiere mit Schmerzmitteln versorgt werden. Jede Geburtshilfe, die über den leichten Auszug hinausgeht, irgendwie eine Lagekorrektur oder Haltungskorrektur, und ich ziehe dann aus, führt zu Geburtsverletzungen. Das haben wir uns nochmal im Rahmen einer Dissertation angeguckt. Und jede Geburtshilfe, jede Geburtsverletzung führt zu Schmerzen. Und was bedeuten dann Schmerzen? Gerade im Geburtsprozess per se werden diese Schmerzen zum großen Teil wohl abgepuffert durch endogene Endorphine, die ausgeschüttet werden. Sonst könnte man eine Geburt gar nicht aushalten. Aber wenn die weg sind, dann bleibt die Verletzung, dann bleibt der Schmerz. Ja. Und das führt letztendlich dazu, dass die Tiere weniger Futter aufnehmen. Das weiß man auch aus vielen Studien. Also ganz praktisch, nicht? Die kommen ja sowieso in eine negative Energiebilanz. Und wenn ich denen noch so was Schmackhaftes vorlege und die haben Schmerzen, dann werden die weniger Futter aufnehmen. So, das ist eine. Und das Zweite ist das gesamte Befinden. Es gibt eine schöne Untersuchung an Mutterkühen. Es ist immer die Frage, kann man das auch auf Milchkühe übertragen, in der gezeigt wurde, durch die Gabe von Schmerzmitteln wird die Mütterlichkeit erhöht. Jetzt nicht über 6 Wochen oder so, aber gerade in dieser sensiblen Phase, dass wir diese Kuh-Kalb-Bindung haben sollten. Also hier treffen sich die beiden Anforderungen nach Tierwohl und einer Kuh, der es gut geht, die Nahrung aufnimmt, bei der Mutterkuhhaltung, die sich um ihr Kalb kümmert, ist natürlich auch wirtschaftlicher, als wenn wir das Gegenteil haben. Nicht? Also Schmerzmittel nach Geburtshilfe sollte immer durchgeführt werden. Und wenn wir größere Verletzungen haben, dann ist es vielleicht auch so, dass durch die einmalige Gabe eines Schmerzmittels nicht der entsprechende Zeitraum abgedeckt wird. Es wird ja auch immer so getan, häufig in der Nutztiermedizin, so kenne ich das, wir geben einmal das und das Mittel und das soll reichen. Dann muss es eben nach 2 Tagen nochmal gegeben werden. um diese Phase der Schmerzreduktion so ein bisschen zu verlängern. Und das nächste, und das ist mir auch ganz wichtig in der Geburtshilfe, und das hat wieder mit dem Tierärztemangel zu tun. Wir werden in Zukunft, vielleicht geht das in einigen Gegenden im Moment auch nicht, nicht mehr zeitgerecht zur Geburtshilfe gerufen werden können. Was bedeutet das denn? Dass wir die Fälle, die muss man definieren, dass man die Fälle, die der Landwirt auch selbst lösen kann, dass man ihn in die Lage bringt, die auch richtig selbst zu lösen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben relativ viel Geburtshilfekurse für Landwirte gemacht, so am Phantom, was wir alle aus dem Studium kennen. Lage, Haltung, Stellung, nicht? Dass man das überhaupt mal erkennt und dass man nicht irgendwie, ich habe was, an dem ich dran ziehen kann, sondern dass man letztendlich beide Gliedmaßen, der Kopf muss richtig liegen. Viele können das, viele Landwirte, aber andere auch nicht. Und dass man den Landwirten beibringt, dass die mal die Zervix kontrollieren. Ist die Zervix vollständig geöffnet? Machen Sie mal so einen Geburtshilfekurs oder reden Sie mit Ihrem Landwirt und fragen den mal, wo ist denn dein Muttermund? Nicht? Viele können das, aber andere gucken an das Vorderteil der Kuh, wo der Mund ist. Nicht? Also das ist für mich, ja, und die Zervix reißt dann ein. Die haben eine Vorderendlage, gestreckte Haltung, haben beide Beine, vielleicht den Kopf finden sie auch und fangen dann an zu ziehen, das vielleicht auch noch falsch, und die Zervix reißt ein. Was soll denn mit dieser Kuh werden? Nicht? Also, auch das, ich hatte vorhin gesagt, Schmerzmittel sollte immer gegeben werden und wir müssen die Landwirte, also meine ich, viele Kollegen werden auch böse sein, nicht? Aber da, wo wir es nicht mehr schaffen, rechtzeitig zu kommen, können wir doch nicht die Kuh warten lassen, dass zumindest die Landwirte erkennen können, aha, in dem Fall kann ich selbst ein bisschen was machen. Und wenn sie was machen, sollen sie es richtig machen. Und sie sollen aber auch die Grenzen erkennen. Wenn sie eben merken bei ihrer Untersuchung, Mensch, hier durch die Palpation, der Muttermund ist vielleicht nicht geöffnet und so, dann wird eben nicht mehr mit dem mechanischen Geburtshelfer weitergerissen, sondern dann muss ich vielleicht doch warten, bis der Tierarzt kommt. Nicht? Ja, das sind so diese beiden Geschichten. Und dann, wir hatten über Hitzestress gesprochen. Da ist ja unglaublich viele Erkenntnisse gekommen. Was da für Erkenntnisse über das Kolostrum in den letzten Jahren gekommen sind, was da alles drin ist. Im Mittelalter hätte man das ja als Zaubertrank bezeichnet, nicht? Das ist ja sogar neutrophile Granulozyten, die sich im Euter der Mutter befinden, also im Kolostrum, dass diese Entzündungszellen, dass die im Darm des Kalbes resorbiert werden. Oder resorbiert ist eigentlich das falsche Wort für Zellen, durch die Darmwand gelangen und sich in der Zirkulation des Kalbes befinden und da immunologisch wichtige Organe besiedeln. Das ist ja viel, viel mehr als Immunglobuline. Und wir wissen mittlerweile, dass dieser Transfer dieser Entzündungszellen, der neutrophilen Granulozyten, nur dann funktioniert, wenn das Kalb das Milch, das Kolostrum der eigenen Mutter bekommt. Das lässt sich also nicht durch Fremdkolostrum irgendwie ausgleichen. IgG kann ich ausgleichen. Nicht? Und es ist ja besser, wenn ich Fremdkolostrum gebe, als gar nichts, wenn nichts da ist. Nicht?
Also schon,
Aber
das wäre nämlich die Frage aus der Quantenmedizin, weil da auch das Kolostrum nicht natürlich von der eigenen Mutter, aber das wird teilweise als Medikament eingesetzt oder als
ja.
Nahrungsergänzungsmittel. Ja.
Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Auch da kann ich in der Nutztiermedizin noch viel, viel mehr machen mit Kolostrum, als zu sagen, hier, das gebe ich jetzt nur dem eigenen Kalb oder dem Kalb in den ersten 2, 3, 4 oder 5 Tagen, wenn die Leute es ganz gut machen. Also, ich fasse auch hier nochmal zusammen. Neben diesen ganzen bekannten, möglichst schnell, möglichst viel, möglichst freiwillig, möglichst gute Qualität, pipapo, muss man dazu auch möglichst vom eigenen Muttertier ausreichend, weil da eben Inhaltsstoffe drin sind, die effektiver resorbiert werden oder überhaupt erst resorbiert werden, wenn es von der eigenen Mutter kommt. Nicht? So, und das Zweite, was Sie angesprochen haben mit Ihrer Frage, da gibt es leider noch gar nicht so wahnsinnig viel Studien. Auch beim Kalb kann sich eine Kolostrumgabe, unabhängig davon, dass es vielleicht erst in den ersten 24 Lebensstunden ist, positiv auf Durchfallerkrankungen auswirken. Also Kolostrum als Nahrungssupplement bei Kälbern mit Durchfall. Nicht? Gibt es ganz positive Erfahrungen, gibt es mittlerweile die ersten wissenschaftlichen Erfahrungen und wie gesagt auch bei anderen Tierarten und auch beim Neugeborenen, beim frühgeborenen Baby wird sowas eingesetzt. Also Kolostrum von der Kuh. Nicht?
Also eben nicht von der eigenen Mutter in dem Fall,
Genau,
oder
aber da
von
müssen Sie
anderen.
auch ein bisschen, müssen wir wieder ein bisschen tauschen. Oder ein bisschen, beim Kleintier ist ja die Versorgung in der Plazenta schon so ein bisschen eine andere, weil sie eine andere Plazentationsform haben. Beim Rind haben wir wirklich eine strikte Trennung. Da passiert ja fast nie kein Übertritt während der Trächtigkeit. Das haben wir ja beim Menschen und beim Kleintier, wenn Sie jetzt Hund und Katze nehmen aus dem Kleintierbereich, da ist das ja ein bisschen anders.
Also das finde ich ist auch eine spannende Botschaft, nämlich auch, dass man das Kolostrum des eigenen Muttertiers idealerweise hat zur Verfügung dann.
Genau so ist
Ne?
es. Und wie gesagt, für IgG ist es fast egal. Das kriegen sie immer hin. Aber es geht eben um diese anderen Geschichten. Aber auch hier will ich wieder ein bisschen auf die Praxis zurückgehen. Wir sind doch froh, wenn die Landwirte, ich will keinem Landwirt jetzt irgendwie beleidigen oder so, wenn sie erstmal ausreichen zur richtigen Zeit. Und wenn die, die das machen und mit guter Qualität, wenn die, die das machen, wenn man da denn noch hinkriegt und möglichst immer vom eigenen Muttertier, solange es geht, wenn zu wenig da ist, muss ich was anderes dazu mischen, dann haben wir es optimal gemacht. Also immer schrittweise.
Und wenn ich jetzt nochmal eben auf die Ausbildung der LandwirtInnen auch bei der Geburtshilfe eingehen kann, das Argument der KollegInnen, die da sozusagen nicht so dafür sind, ist ja immer, dass sie dann vielleicht gar nicht oder nur sehr spät gerufen werden, wenn dann schon quasi, wenn der Hut brennt, wie man in
Ja,
Österreich sagt,
aber
ja?
wie gesagt, das kann ja in einigen Praxen nicht so sein. Dann muss ich das ja auch nicht vorantreiben. Das ist es ja so nicht. Aber ich kann nicht sagen, ich lasse die Landwirte im Regen stehen und mache nichts dagegen. Und es kann auch nicht jeder Landwirt dazu gezwungen werden. Das wissen Sie sicherlich auch. Der eine ist so, der andere ist so. Es geht ja um die, denen ich erstmal fachlich und charakterlich das zutraue, dass ich denen helfe, es vernünftig zu machen. Und ich will das auch nochmal betonen. Ich will nicht falsch verstanden werden. Ich bin dagegen, dass die Landwirte alles selbst machen. Aber es gibt gerade in der Geburtshilfe, gibt es Situationen, die ein gut ausgebildeter Landwirt, Landwirtin oft im Gebiet auch lösen können. Gerade wenn der Tierarzt knapp ist. Und da müssen wir denen helfen, dass das fachgerecht erfolgt.
Noch eine letzte Frage für Sie zu einem ganz anderen Thema,
Ja.
das auch wieder mit dem Tierärztemangel ein bisschen zu tun hat, und das ist das Stichwort Embryotransfer, wo ja Kolleginnen und Kollegen oft sehr lange und spezielle Ausbildungen haben und das dann auch mit ihrer langjährigen Erfahrung sich da sehr spezialisieren. Entsteht auch da eine Lücke, wenn jetzt so ein Kollege oder eine Kollegin in Pension geht?
Ja. Also das sehen wir in Deutschland ganz, ganz deutlich. Ich selbst bin nicht aktiv im Embryotransfer beteiligt. Wir haben das bei uns im Haus ein bisschen aufgeteilt. Das macht eine Kollegin, die auch wissenschaftlich im Bereich der Eizellreife, In-vitro-Maturation und Pipapo arbeitet. Von ehemalige Doktoranden von mir sind im Embryotransfer beschäftigt. Und da reißt natürlich jede, die in Pension geht, eine riesige Lücke. Weil ich kann, auch wenn es schwierig ist im Einzelfall, eine Tierärztin, einen Tierarzt zu finden, die eine Herde betreut, irgendwelche Lösungen gibt es ja eigentlich in den meisten Fällen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, jemand, der es noch nie gemacht hat, jetzt mach du mal Embryotransfer. Da sind ja die Ansprüche an das Handwerkliche noch, noch viel, viel größer. Also da wird im Moment, haben wir ja diesen Generationswechsel bei Ihnen, genauso wie bei uns in Deutschland, da werden große Lücken offen. Und es gibt bei uns, gibt es ja so eine deutsche Gruppe der Embryotransfer-Tierärzte, so eine Arbeitsgemeinschaft, und die steuern da auch schon massiv gegen, um junge Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, die sich auf diesem Gebiet spezialisieren wollen.
Ich möchte jetzt noch eingehen auf Ihren Satz, einmal Tierarzt, immer Tierarzt, und zu jeder Uhrzeit und jeder Tageszeit und auch im Urlaub. Da habe ich Sie nämlich erreicht, um Sie für diesen Podcast zu gewinnen. Was sagen Sie denn jungen Kolleginnen und Kollegen, die überlegen, in die Nutztierpraxis zu gehen?
Ja, ich ermuntere Sie. Wenn Sie daran denken, in die Nutztierpraxis zu gehen, dann tun Sie das. Achten Sie natürlich auch darauf, dass Sie sich wohlfühlen da, wo Sie arbeiten. Das muss nicht gleich am zweiten Tag sein oder am dritten Tag, dass man sagt, Mensch, hier ist ja alles herrlich. Man muss Kompromisse machen am Anfang, aber wenn der Anfang vorbei ist, dann muss man diese Kompromisse nicht mehr machen. Bemühen Sie sich, gut zu werden. Und wir hatten ganz am Anfang in dem Gespräch ja gesagt, dass die Anforderungen von den Landwirten sehr, sehr hoch sind. Und das wird ja auch an den Hochschulen immer gepredigt. Das kann viele junge Kolleginnen und Kollegen davon abschrecken, in die Landwirtschaft zu gehen, in die Nutztierpraxis. Ich habe noch nie mit Kühen zu tun gehabt, aber ich finde sie eigentlich ganz toll. Das hört man ja häufig. Aber wenn die Anforderungen so hoch sind, nicht? Und ich habe keine Landwirtschaftslehre und sonstiges. Wie soll ich das machen? Ja, machen Sie es trotzdem. Sie haben in Ihrem Beruf, in der Ausbildung, in dem Studium ja diese ganzen Mechanismen gelernt. Und wenn man sich Mühe gibt und man will gut werden, dann kann man da auch gut werden. Also ich ermuntere alle, in die Landwirtschaft zu gehen und Nutztierpraxis zu betreiben, insbesondere Rinderpraxis hier in diesem Zusammenhang, weil es einfach handwerklich und intellektuell anspruchsvoll ist und darum einem auch eine Befriedigung verschafft.
Wie sehen Sie denn vor diesem Hintergrund die Qualität der veterinärmedizinischen Ausbildung gerade im Nutztierbereich? Sehen Sie da Verbesserungs- oder Veränderungsmöglichkeiten?
Also, das ist eine schöne Frage an einen Hochschullehrer. Das ist die beste Ausbildung, die man sich überhaupt vorstellen kann, die sehr viel Luft nach oben hat. Die sehr viel Luft nach oben hat. Ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Die Kolleginnen und Kollegen, ich habe das mal gesagt, und da waren ganz viele böse auf mich, also aus dem akademischen Bereich, nicht? Die geben sich alle unglaublich viel Mühe, aber wir müssen einfach auch die Möglichkeiten haben, die Studierenden gut auszubilden. Und die Möglichkeiten im Nutztierbereich bedeutet ja immer große Stallungen. Ich brauche Tiere, wenn ich die nicht im Betrieb habe, brauche ich sie in einem Hochschulgut oder ich muss sie in meinen Stall als Versuchstiere haben. Und auch an den Patienten kommt natürlich nicht so viel Geld rein. Auch eine Universität muss wirtschaftlich denken, wie beim Kleintier oder beim Pferd. Und trotzdem, gerade aus dem, was wir gesagt haben, nicht, müssen wir, haben wir die Verpflichtung, ausreichend Kolleginnen und Kollegen super auszubilden, noch besser als jetzt. Und das kostet einfach Geld. Und letztendlich, das hört sich für viele auch ein bisschen abgehoben an, was sind denn die Aufgabe des Tierarztes? Klar, er muss sich um Tiere kümmern, aber er hat auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Er wirkt mit an dem Prozess der Erzeugung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs. Und das beginnt, dass bei dieser Produktion es den Tieren gut geht. Das ist Tierschutz, das ist Tierwohl, dafür braucht man uns. Das beginnt, dass diese Lebensmittel frei sind von Infektionserregern. Gut, da kann bei der Verarbeitung was geschehen und bei der Lagerung, aber auch letztendlich bei der Haltung dieser Tiere. Denken Sie an die ganze Milchhygiene, Pipapo und sonstiges, nicht? Und darum ist es eine staatliche Verpflichtung, mehr Geld in diesem Bereich an die Universitäten zu geben. Es ist auch wichtig zu gucken, dass der Dackel gesund ist, damit der Mensch emotional gesund ist und sich an seinem Tier erfreuen kann. Das darf man ja auch nicht in die Seite wischen, nicht? Aber ich glaube, in dieser Abwägung müssen wir, wenn das hier das Kleintier ist und das Pferd und das hier ist das Nutztier, wollen wir es mal ein bisschen höher heben.
Lieber Herr Professor Behrendt, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind beim Tierärzte Verlag Podcast.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzte Verlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.